Herzlich willkommen zum ersten Connect in diesem Jahr. Ich freue mich. Und ich freue mich, dass ich das Gefühl hatte, es ist jetzt Zeit für ein Thema, das mir schon seit über einem Jahr ein bisschen unter den Nägeln brennt, aber ich habe nie gewusst, wie bringe ich es und wann bringe ich es. Jetzt bringe ich es. Und zwar ist das so ein Dreiteiler. Es wird immer Reichtum heißen und der Untertitel wird ändern. Und eigentlich müsste ich wahrscheinlich die nächste Predigt, die ich über das Thema halte, zuerst nehmen. Das wäre wahrscheinlich die richtige Reihenfolge. Aber ich habe einfach das Gefühl, nein, ich möchte zuerst über das Thema Geld und Besitz in sich selber reden. Es wird immer ein Stück wirklich um Geld gehen. Aber es wird auch darum gehen, was Reichtum bedeutet. Und das ist bedeutend mehr als Geld und Besitz und alles, was du auf dieser Welt kannst überkommen und kannst erreichen. Ich möchte anfangen mit dem Vers. 2. Mose 3, Vers 8. Da zeigt Gott über das Volk Israel: Ich bringe es in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Jetzt ist die, ich weiß nicht, die von euch, vielleicht geht es dir wie mir, ich bin in Christianien drinnen aufgewachsen und ich habe schon immer den Vers gekannt, ja, ich bringe dich in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und ich habe mir nie überlegt, was ist das eigentlich, also doch. Ich glaube, das sind die Monitore. Ich habe mir nie so gross überlegt, wieso kommt Gott eigentlich auf die Formulierung? Ich meine, heute in einem Land, wo Milch und Honig fließt, oder mit der ganzen, also, ich weiß nicht, ich frage jetzt nicht, ob wir Veganer da haben, aber ich meine nur, die wären schon mal nicht so glücklich in dem Land, wie ich vielleicht glücklich wäre. Ich habe überhaupt nicht gern Milch. Ich hätte nur 50% Freude an dem. Was heisst ein Land, wo Milch und Honig fließt? Das hat Gott einem Volk zugesprochen, wo fast 400 Jahre lang Sklaven gsi sind, kein Eigentum mehr hatten. Milch und Honig tut's mal so vor bei 2000 vor Christus. Es ist so etwas wie ein Luxusprodukt gsi, etwas, wo also erstens mal Luxus. Es hat nicht jeder seine Kuh im Stall gehabt und es hat nicht jeder seinen Bienenstock von aussen gehabt und du hast auch nicht können die Migros die Waage kaufen und es war etwas, wo, sag jetzt mal, das Land, die Natur dich versorgt hat. Das ist ja nicht etwas, das du in dem Sinn herstellst, sondern die Natur, oder? Das Tier gibt Milch und Bienen machen Honig. Und Gott sagt, ich bringe euch in ein Land, das überfließt von dieser Versorgung von Luxus. Luxus auf gewisse Art und Weise. Jetzt nicht gerade zu. Es gibt dort Ferraris und so. Ich glaube, wenn Gott das uns heute sagen würde, würde er es vielleicht irgendwie so ausdrücken. Ich bringe dich in ein Land, wo völlige Versorgung herrscht. Wo für all deine Grundbedürfnisse und noch mehr vollkommen gesorgt ist. Ich glaube, das ist das, was Gott da zuspricht. Und das sagt man nicht nur da. Spannend, auch wo Israel dann in dem Land war, wo Gott ihnen verheißen hat. Wenn du durch Prophetenbücher durchlesest, du findest immer wieder Stellen, wo Gott Überfluss verheißt. Oder Schutz und Annahme und völlige Versorgung. Überfluss ist ein Wesenszug Gottes, behaupte ich. Es gibt auch den Namen Elohim Jireh im Alten Testament. Das ist ein Name, wo Abraham sagt, Gott ist Elohim Jireh, das heisst der Herr, der versorgt. Also Gott sagt sich in der Bibel selber, ich bin der Versorger. Und Gott ist nicht knapp bei Kasse. Also wenn Gott versorgt, dann ist wirklich versorgt. Dann sind wir nicht irgendwie und so. Nein, sondern eben, ich glaube, Gottes Wesen, ein Wesenszug von Gott ist, dass er Überfluss ist. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir können fähig werden, uns zu positionieren, uns bereit zu machen für dort, wo Gott uns will, Überfluss schenken. Jetzt habe ich ja aber gesagt, es geht heute um Geld, um Besitz und so weiter und so fort. Überfluss von Gott heisst ja nicht einfach, du kriegst viel Geld und bist reich und so weiter und so fort. Ich habe heute irgendwie die Wortwiederholung drin, merke ich gerade. Das heisst ja nicht einfach, du wirst reich. Gottes Reichtum ist in erster Linie nicht von dieser Welt. Gottes Reichtum ist viel grösser und viel mehr, als einfach gut versorgt sein. Es ist nicht ein bestimmtes Zeichen von gut mit Gott unterwegs sein, wenn du reich bist. Es kann aber durchaus sein, dass Gott für dich meint, dass er dir viel irdische Güter anvertrauen will. Auch viel Geld oder viel Besitz oder viel Kostbarkeiten. Das kann sein, dass Gott das möchte. Und ich glaube, wir müssen das Loslösen von dem, ja, du, wenn ich viel Geld habe. Es gibt ja die Idee, oder? Wenn du gut mit Gott stehst, dann macht er dich reich. Behaupte ich, ist Quatsch. Ich glaube, es ist sowieso immer, ich behaupte, es ist dumm, zum anhand vom Vorhandensein von Geld die Spiritualität von einem Menschen bemessen. Ich glaube, das Einzige, was noch dümmer ist, ist anhand vom Nicht-Vorhandensein von Geld die Spiritualität von einem Menschen messen. Es gibt meiner Meinung nach weder ein Reichtums- noch ein Armutsideal in der Bibel. Es gibt beides nicht. Es geht um Gott, der versorgt und Gott, der Überfluss ist. Und ich weiss, wenn man mit gläubigen Menschen und dann auch noch in der Schweiz über Geld und Reichtum redet. In der Schweiz ist ja sowieso schwierig, oder? Wir reden nicht über Geld, wir haben es einfach. Außer du gehörst zu den oberen 10'000, dann hast du so viel, dass du wieder darüber reden darfst. Aber ich schätze jetzt mal, wir haben niemanden von denen da. Und dann auch noch mit gläubigen Leuten. Wir sind ja glücklich, oder? Wenn wir nur jeden Tag 3 Mahlzeiten haben. Es gibt die Länder, die sind mit einer Mahlzeit schon zufrieden. Wir sind ja zufrieden, wenn wir nur 3 Mahlzeiten am Tag haben und ein Dach über den Kopf. Wir wollen alle gar nicht mehr. Stimmt. Stimmt bei mir nicht ganz, muss ich auch ehrlich sein. Aber wenn man über Geld redet, dann sind wir entweder sofort bei eben dem Wohlstandsevangelium, das heisst so, die sagen, wenn du gut mit Gott unterwegs bist, macht Gott dich reich, wenn du arm bist, bist du selber schuld. Finde ich Blödsinn. Oder man hat ein schlechtes Gewissen, wenn Leute Geld haben. Und zwei Verse, die mir immer wieder begegnen, wenn ich mit Menschen über das Thema rede, sind die da. 1. Timotheus 6, Verse 9 und 10. Dort steht, Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Wahrscheinlich haben einige die Übersetzung von die Gute Nachricht, die Gute Nachricht Bibel im Kopf. Dort heisst es, schauen, habe ich das auch? Ja, man sieht es knapp. Es ist sehr plump übersetzt, also nicht grundsätzlich, aber jetzt da. Dort heisst es einfach, denn Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Ich glaube, da muss man ein bisschen präzisieren. Ich möchte gerne einen weiteren Vers hinzunehmen. Kolosserbrief 3, Vers 5. Dort sagt, schau der Paulus, seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Genau, Geldgier da. Da steht auch Geldgier. Da steht eigentlich ein anderes Wort im Grundtext. Und da, Geldgier ist vielleicht im übertragenen Sinn richtig. Man kann das Wort nicht genau übersetzen. So ein bisschen frei übersetzt heisst das Wort volle Fülle haben. Also Menschen, die sich vollkommene Erfüllung von Geld erhoffen, völlige Sicherheit und Geborgenheit und innere Zufriedenheit, das bezeichnet die Bibel als Götzendienst. Warum Götzendienst? Weil in dem Moment, wo du von deinem Geld oder von deinem Besitz völlige innere Zufriedenheit, Sicherheit etc. etc. erhoffst. In dem Moment erwartest du von deinem Geld, was eigentlich nur Gott kann geben. Das heisst, du laufst dem Geld hinein, wie das andere Gott sucht. Und das heisst, du wirst natürlich dein oberste Ziel im Leben, reich zu werden, weil das ist ja die Grundlage von deinem Glück in dem Moment, wirst du natürlich radikal verfolgen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Und da sind wir dann beim Vers von Timotheus. Menschen, die reich werden wollen. Menschen, die als oberstes Bedürfnis haben, ich will reich werden. Natürlich werden die irgendwann, früher oder später, ihren Reichtum und ihr Geld verteidigen, wie man halt das Gefühl hat, man müsse Gott verteidigen. Oder? Da geht es dann darum, egal ob die Methoden legal oder illegal sind, Hauptsache ich behalte meinen Gott, ich behalte meinen Reichtum. Die verstricken sich in Quatsch. Und dann der nächste Vers, der Vers 10, da finde ich das Wort, denn die Liebe zum Geld finde ich schön übersetzt, das ist ein neues Leben, die Verse da. Das eigentliche Wort dort heisst effektiv Geldliebe. Die Geldliebe ist, ich würde sagen, eine Wurzel aller möglichen Übel. Nicht die Wurzel. Eben, den Vers ein bisschen präzisieren. Der Vers wird nicht sagen, wenn du geldgierig bist, dann ist das die Wurzel von allem Bösen, was passieren kann. Also nur ein bisschen die Logik, dann merkst du, das stimmt nicht. Wenn irgendeines Bedürfnis hat, um sich völlig besaufen, dann ins Auto steigt und meine Frau dort fährt. Dann habe ich wahrscheinlich für eine gewisse Zeit Mordfantasien für die Person. Und weder das ich die Mordfantasien habe, das ist nicht gut. Verständlich vielleicht, aber nicht gut. Aber auch, dass er sich besauft und jemand totfährt, ist ja wahrscheinlich auch nicht Plan gewesen. Nichts von dem hat als Wurzel Geldgier. Also wir sehen, nicht alles Böse kommt aus der Geldgier. Aber vielerlei böse Sachen können aus dem erwachsen, wenn wir geldgierig, wenn wir ins Geld verliebt sind. Und ich glaube, das wird der Vers da sagen. Und dann weiter, und das finde ich auch ganz wichtig, es heisst nicht, das Geld ist eine Wurzel aller möglichen Übel. Das heisst, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel aller möglichen Übels. Das arme Geld kann nichts dafür. Das Geld hat keine Absicht. Das Geld ist eine Ressource. Ich sage nachher noch etwas zu dem. Geld ist eine Ressource. Der Umgang, den wir mit dem Geld haben, das ist das Entscheidende. Das ist das Wichtige. Und ich glaube, Geld ist eine wunderbare Sache, wenn es eine Ressource ist für dich. Und Geld ist grausam, wenn es dein Herr ist und du fürs Geld musst arbeiten. Die Bibel sagt auch, dass alle Reichtum, alle irdische Reichtum gehört Gott. Ich lese euch ein paar Vers vor aus dem Buch Haggai, aus dem Prophet Haggai. Ich habe jetzt zu wenig Zeit, um das noch völlig in den Kontext hineinsetzen. Das würde den Rahmen noch ein bisschen sprengen. Aber dort sagt, das ist Gott, der redet, der sagt, und die Schätze aller Nationen werden kommen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen. Er redet vom Tempel, spricht der Herr, der Allmächtige. Das Silber gehört mir und das Gold gehört mir, spricht der Herr, der Allmächtige. Punkt, Punkt, Punkt. Und Silber und Gold, dort mal, wo das gesagt worden ist, unter anderem Zahlungsmittel, man hat mit dem gezahlt, man hat das als Geld gebraucht. Es war wertvoll gewesen. Und klar kann man sagen, ja, aber Michi, das ist ja eine Prophetie, das muss man doch geistlich sehen. Ja, ich glaube schon, dass es auch eine geistliche Komponente an dem Text hat. Aber wenn wir die direkte einfach wegstreichen, machen wir auch einen Fehler. Und ich glaube, es möchte uns etwas Grundlegendes beibringen für unseren Umgang, für deinen Umgang und meinen Umgang mit Geld und Finanzen. Damit es uns eben nicht zum Wurzel vielerlei Bösen wird. Geld gehört Gott. Geld, irdisches Geld, ein bisschen blöd gesagt, gehört Gott. Und zwar alles. Manchmal stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß mit der Zehntenlehre, die die meisten Gemeinden vertreten. Also ich nehme auch unsere auch. Ich werde die dritte Predigt etwas zum Thema Zehnten und Spenden sagen. Ich stehe manchmal ein bisschen aufs Kriegsfuß mit dem. Und zwar nicht, weil ich sie grundsätzlich verkehrt finde, sondern aus dem einfachen Grund, sie kann ein völlig falsches Bild abgeben. Sie kann das Bild auslösen in meinem Kopf, ich muss 10% Gott abgeben und der Rest gehört mir, mit dem kann ich machen, was ich will. Stimmt nicht. Dann ist es falsch. Es gehört alles Gott. Nicht 10%. Du gibst auch Gott nicht 10% von deinem Geld. Gott braucht dein Geld nicht. Also ich weiß nicht, wer glaubt, dass Gott sein Geld braucht. Gott braucht das Geld nicht von irgendjemandem. Ich würde es vielleicht so ausdrücken. Ich halte es für sinnvoll, wenn du deinen Zehnten oder einen Betrag, den Gott dir aufs Herz gibt, das darf mehr sein als der Zehnte, das darf sicher einmal weniger sein als der Zehnte, aber wenn du einen Betrag dem Ort oder diesen Menschen zur Verfügung stellst, wo du in unserem christlichen Slang, sagen wir, geistlich daheim bist. Also wenn das deine Gemeinde ist da bei uns und du sagst, da gehe ich hin, da kriege ich, da sind meine Beziehungen, da bin ich zu Hause. Da hat es Leute, wo ich mit ihnen unterwegs bin, wo mein Herz sehen, wo mich aufbauen, wo mich lieben, wo mich einmal zurechtweisen. Dann halte ich es für sinnvoll, wenn du diesen Betrag an Geld da reingibst. Warum? Das alles kostet auch Geld. Gib dort, wo du geistlich zu Hause bist, den Betrag. Aber bist dir in allem bewusst, Moment, alles gehört Gott, was du hast. Nicht nur 10%. Und Gott möchte gerne bei allem ein Mitspracherecht haben, was du hast. Und jetzt habe ich am Anfang gesagt, ich behaupte, Gott, es gibt einen Wesenszug Gottes, Gott ist Überfluss, Gott ist nicht knapp bei Kasse. Und ich glaube, Gott möchte auf verschiedenen Ebenen, dass wir überflüssen. Und jetzt eben, jetzt geht es nicht nur um Geld, aber wir reden heute über Geld, darum gehe ich jetzt mal auf das Beispiel ein. Und ich möchte euch so einen Satz, Entschuldigung, zeigen. Gottes Überfluss in deinem Leben. Und jetzt schau mal, was markiert ist. Es geht um Gottes Überfluss in deinem Leben. Damit Gott durch seinen Überfluss, wo er in dein Leben hineingibt, gross wird, dass seine Liebe gross wird, dass sein Königreich gebaut wird, weil du ein treuer Verwalter von seinem Überfluss bist. Egal, wo das, in welchem Ecke von deinem Leben das der stattfindet. Und es geht nicht um den Reichtum und es geht nicht um dich, es geht um Gott. Immer. Mit dem, was er dir anvertraut. Das heisst nicht, dass du nicht, mir ist kein besseres Wort in den Sinn gekommen, Nutznießer bist von etwas, wo Gott dir anvertraut. Sag nicht, du darfst die Sachen, die Gott dich beschenkt oder begabt hat oder begütet hat mit den Gütern, dass du das nicht auch geniessen darfst. Aber bist dir bewusst, es gehört Gott und es ist da, um sein Reich zu bauen. Es ist eine Ressource, die Gott dir zur Verfügung stellt. Und wie können wir uns bereit machen für so einen Überfluss in unserem Leben? Und ich gebe euch einen abstrakten Satz und ich probiere den nachher zu erklären, mit einem Geschichtli, mit einem wahren Geschichtli. Der Satz ist, du kannst dich bereit machen für Gottes Überfluss in deinem Leben, indem du lernst, ihn mehr lieben als alles andere. Jetzt, was meine ich damit? Ich glaube, Gott möchte, dass es uns gut geht und er möchte, dass wir ein Leben mit Vision leben. Also das heisst nicht, ich stehe heute Morgen auf, weiss nicht, was ich soll. Ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und morgen ist auch noch ein Tag. Gott hat gute Gedanken für dein Leben, weil er hat dich geschaffen. Er meint dich so, wie du bist. Und er möchte dich immer mehr in das hineinführen, wie er dich gedacht hat. Weil das die beste Version von dir ist, die es gibt. Gott möchte, dass du das Leben mit Vision lebst. Und Gott möchte, dass deine Beziehung zu ihm wächst, zunimmt und Frucht bringt. Und alles, was dein Ziel stört, wird Gott dir nicht geben. Jetzt, wenn wir es vom Geld haben, oder Geld, wissen wir ja alle, ist an gewissen Punkten eine Herausforderung. Ich glaube nicht, dass uns Gott mehr Geld gibt, als uns gut tut. Es kann aber sein, dass wir uns selber mehr beschaffen von dem, als uns gut tut. Oder es kann natürlich auch sein, dass wir unser Herz an das hängen, was Gott uns gibt. Und zu dem möchte ich euch eine Geschichte erzählen von Pastor Chris. Das ist eine wahre Geschichte, das ist ein Pastor aus Amerika, man gehört zum Namen, der Pastor Chris. Er und seine Frau haben, als er knapp 40 war, die Berufung bekommen, um eine Jüngerschaftsschule aufzubauen in einer Gemeinde, die anders war, als sie gewohnt haben. Und die Gemeinde hat ihm gesagt, das Problem ist, wir können dir im ersten Jahr keinen Lohn zahlen, das Ganze muss ja zuerst ein bisschen was abwerfen, auch, dass wir dich anstellen können. Und dann hat er gesagt, das ist kein Problem. Meine Frau und ich, wir haben noch 4 Unternehmungen. Sie haben mit Autoersatzteilen und so gehandelt und haben Autogaragen gehabt. Und gesamthaft haben sie in ihrem Leben 9 Geschäfte aufgebaut. Und zu dem Zeitpunkt haben sie noch 4 Stück gehabt. Und ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte vorher. Es ist alles Mögliche schiefgelaufen. Sie haben die 4 Geschäfte wollen verkaufen. Und schlussendlich sind sie mit fast 2 Millionen Schulden in den Pastorendienst eingetreten, wo sie das erste Jahr keinen Lohn bekommen haben. Gott hat den Wunder über Wunder tun. Sie sind, glaube ich, nach 1 oder 1,5 Jahren dann völlig schuldenfrei gewesen. Aber um das geht es jetzt nicht. Sondern es geht darum, in dem ersten Jahr hat er Geburtstag gehabt und dann hat ihm jemand ein Geld geschenkt und gesagt, du komm, kauf dir etwas Schönes. Dann ist er in den Laden gegangen und hat sich für $110 so eine Armbanduhr gekauft. Er hat mega Freude gehabt an dieser, $110, wenn du fast 2 Millionen in der Kreide stehst, ist viel Geld. Einen Tag später geht er in die Kirche, Gottesdienst, der ist der neue Pastor und dann sagt jemand, hey Pastor Chris, coole Uhr, darf ich mal schauen? Und er so, zieht die Uhr ab, gibt sie ihm, will nicht. Der andere nimmt seine Uhr, schaut sie an, zieht seine eigene ab und sagt, hey, die gefällt mir, komm, wir duschen. Und er hat eigentlich nicht wollen, aber ich weiß nicht, vielleicht hätte man nicht wollen, Spielverderber sein oder so. Er sagt, also gut, dann duschen wir halt. Hat er eine neue Uhr gehabt, die er nicht wollte. Die Woche darauf geht er zum Uhrenmacher, weil er das Bändchen musste grösser machen. Und erzählt dem Uhrenmacher die Geschichte und der ist völlig perplex und sagt so, hey, schau, ich habe die gleiche Uhr, die du hast da. Schau mal das Preisschild an. Die Uhr ist $1,500 wert. Du hast eine $100-Uhr eingetauscht für eine $1,500-Uhr. Und der Pastor Chris hat sich gefreut. Jetzt kann man sich auch fragen, okay, du hast Schulden, verkauf die Uhr, zahl deine Schulden. Ich glaube, es geht jetzt nicht so sehr um das. Ein Jahr später, wo er fast schuldenfrei war, ist er am Seminar. Und dann sagt er, ein mehrtägiges Seminar, und dann sagt ihm am ersten Abend jemand, hey, Pastor Chris, Gott hat mir gesagt, du sollst mir deine Uhr schenken. Und ich nehme mal an, er hat so ein bisschen reagiert. So. Ja. Am letzten Tag von dem Seminar sagt Gott dem Pastor Chris, schenk mir deine Uhr. Und er hat sich geweigert und gesagt, nein, ich will nicht. Ich habe mega Freude an der. Du hast sie mir geschenkt, das ist für mich ein Zeichen von deiner Liebe. Und dann hat Gott gesagt, ja, ich gebe dir was Besseres. Gib mir die Uhr. Er hat ihm die Uhr geschenkt. Und bevor er in den Flieger heimgestiegen ist, am gleichen Tag hat ihm jemand, ich habe die Marke schon gehört, Rado oder Rado, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, so ein Luxusteil, wo er hat nur geschrieben, er hätte sich von seinem Lohn gar nicht leisten können, um die zu kaufen. Hat er mit heimgenommen. Und wenn du jetzt denkst, ja, Michi, geht die Geschichte jetzt so weiter, bis in Amerika gehört, es geht weder um die Uhr, noch um das Geld, noch um den Besitz. Was schön wär's. Ja, Amerika gehört dem Trump, das stimmt. Ich weiß nicht, ob das die bessere Geschichte ist. Sorry, ich habe mich da gerade eingehängt. So. Zwei Jahre später ist der Pastor Chris in Osteuropa, in Rumänien. Die Leute dort sind arm, Pastoren können praktisch nicht leben von ihrem Gehalt. Und dann ist er dort mit dieser mega Uhr und Gott sagt ihm an einem Ort, schenk dem Pastor da, dem lokalen Pastor, deine Uhr. Und er so ein bisschen, okay, was gibt es das mal für einen Deal? Und ich stelle mir so vor, wie Gott reagiert hat. Kein Deal, du schenkst ihm deine Uhr, das ist der Deal. Und er hat nicht wollen. Er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich habe so Freude an ihr und ich kann sie nicht ersetzen, die ist so viel wert. Und dann hat Gott gesagt, wo du wenig gehabt hast, bist du mir gehorsam gewesen. Jetzt habe ich dir mehr gegeben und jetzt wirst du mir ungehorsam. Jetzt folgst du mir nicht mehr nach. Relax, kein Problem. Du musst mir die Uhr nicht schenken, behalte sie ruhig. Aber ich will, dass du dir etwas bewusst bist. Ich werde das Level von deinem irdischen Wohlstand abschrauben und festmachen am Level von deinem Gehorsam mir gegenüber. Damit du nicht in Versuchung geratest. Mir hat die Geschichte so gefallen im Zusammenhang mit dem Thema heute. Ich glaube, Gott hat offensichtlich kein Problem, wenn wir schöne Sachen haben. Aber ich glaube, Gott hat dann ein Problem, wenn die schönen Sachen plötzlich uns besitzen. Gott hat ein Problem damit, wenn wir anfangen, unser Herz mehr an die Sachen zu hängen, die er uns gibt, als dass unser Herz ihm gehört und an ihm und unser Herz an ihm hängt. Weil dort fängt der Götzendienst an. Oder dort tut uns der irdische Reichtum nicht mehr gut. Wenn wir den irdischen Reichtum nicht mehr als Werkzeug sehen können, um Gott zu verherrlichen und sein Königreich zu bauen, sondern unser Herz so fest dran hängt, dann gefährdet es unser Leben mit Vision. Dann gefährdet es unsere Beziehung zu Gott. Dann tut es uns nicht gut. Derek Prince, ein schon verstorbener Pastor und Autor, hat mal gesagt, es gibt nichts Tragischeres, als mit materiellem Wohlstand gesegnet zu sein und keine Vision zu haben, wie man ihn gebrauchen soll. Ich glaube, gerade für uns Schweizer muss ich mich auch selber an die Nase nehmen. Irdischer Wohlstand ist etwas Schönes. Also jeder, der es behauptet, stimmt nicht. Also ich weiß nicht. Vielleicht gibt es Leute, die das wirklich. Es gibt ja Leute, die, das habe ich erst letzte mitbekommen, so die, ich weiß nicht, wie es heisst, die Suitcase-Bewegung. Die sagen, alles, was du besitzt, was nicht in den Koffer rein passt, ist zu viel. Es gibt ja allerhand Strömungen. Irdischer Wohlstand ist nicht einfach da, um uns zu bespassen. Er macht Spass, aber er ist nicht einfach nur für das da. Er ist eine Ressource, die Gott uns zur Verfügung stellt, um ihn gross zu machen. Und er hat keinen Zweck in sich selber. Du kannst ihn ja eh nicht mitnehmen. Und er wird uns immer nur so viel anvertrauen, wie wir vermögen, damit umzugehen. Außerdem, wir beschaffen uns selber irgendwo was. Wir haben immer die Möglichkeit, um selber eigene Wege zu gehen. Die tun uns. Stefan hat heute Morgen in seiner Predigt gesagt, den Vers gebracht, wo es heisst, alles ist dir erlaubt, aber nicht alles ist gut für dich. Ich finde das spannend, ich habe das selber festgestellt, wo meine Frau und ich geheiratet haben vor 4,5 Jahren. Wir haben Budget gemacht, oder? Ich war noch im Studium gewesen. Sie hat das Studium gerade ein Jahr fertig gehabt. Sie hat eigentlich einen guten Job gehabt, aber sie hat keine Stelle gefunden auf ihrem Beruf. Sie hat einen Tag in der Woche auf ihrem Beruf können arbeiten und die restlichen Tage hat sie als Klassenhilfe in einer Schule geschafft. Sie hat an dem einen Tag in ihrem Beruf fast 50% von ihrem Einkommen generiert. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, das andere war nicht unbedingt gut bezahlt. Und ich bin am Studium gsi. Ich habe gerade genug verdient, um meine Studienkosten zu zahlen. Und damit hat es sich eigentlich auch gehabt. Wir haben ein Budget gemacht und haben gesehen, okay, gut, es kommt im Monat so viel rein, es geht etwa so viel raus, passt. Und ich habe mir nie Sorgen gemacht. Wirklich nicht. Wir haben immer zu viel gehabt. Ich weiss zum Teil bis heute nicht, wo es hergekommen ist. Wir haben wirklich ein halbes Jahr lang Brief im Briefkasten gehabt mit Geld drin. Ich weiss nicht von wem. Ich sage nicht, das sind, ich weiß nicht, vielleicht sind es. Es waren Engel, die das reingelegt haben. Ich nehme mal an, irgendwelche Leute haben sich einem armen Student und seiner Frau oder umgekehrt, einer armen Frau und ihrem Studenten angenommen. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall es ist krass gewesen, um das festzustellen. Durch das haben wir immer ein bisschen Überfluss gehabt. Wenig, aber wir haben gehabt. Und dann irgendwann ist meine Frau gekommen und hat gesagt: Hey, die Person da bei uns in der Gemeinde, du weißt doch, die ist sicher froh, wenn man sie unterstützt. Wir sagen ihr nicht, dass wir es sind. Und dann haben sie gesagt, ja, unbedingt, gib. Dann haben wir angefangen, mit dem wenigen Überfluss, den wir hatten, eine andere Person zu unterstützen. Und sie war mega cool gewesen. Und es hat mir Freude gemacht, es hat meiner Frau Freude gemacht. Wir hatten immer noch mehr als genug gehabt. Jetzt sind wir Doppelverdiener. Meine Frau kann voll, also eigentlich nur 80, aber sie könnte voll auf ihrem Beruf arbeiten. Ich arbeite hier, habe den ganzen Lohn. Einer von uns, das liegt sicher am Zürcher Lohnniveau, wir kommen aus dem Thurgau, dort zahlt man mit Äpfeln, aber einer von uns verdient heute mehr, als wir vorher zusammen verdient haben. Und ich bin jetzt nicht am Flexen, wie was für reiche Siechen wir sind, überhaupt nicht. Wir sind weit davon weg, in dem Sinne reich zu sein. Okay? Also, an der Zürcher Goldküste würden wir immer noch angeschaut werden, wie als kommt man von der Straße. Ich will auf etwas anderes raus. Ich habe mir noch nie so viel Sorgen ums Geld gemacht wie heute. Das ist völlig paradox. Wir haben noch nie so viel gehabt und ich habe noch nie so viel Mühe gehabt, zum Geld auszugeben. Wir haben uns mal beide entschieden, wir möchten Grosszügigkeit als einen Lebensstil haben. Grosszügigkeit hat nicht nur mit dem Geld zu tun, aber hat auch mit dem Geld zu tun. Und es fällt mir heute schwerer als damals. Es ist völlig paradox und komisch. Aber ich merke das richtig, wenn Gott dir mehr anvertraut, hast du mehr das Bedürfnis, oder zumindest, ich glaube, die meisten Menschen geht so, vielleicht nicht ganz allen, hast du viel mehr das Bedürfnis, dein Herz dran zu hängen, weil du siehst, dass du etwas verlierst, wenn es weg ist. Ich glaube, irdischer Wohlstand ist da, zum Investieren. Ich habe letztens einen von meinen Lieblingspastoren gesagt, er sieht jeden Dollar, den er auf seinem Bankkonto hat, als so eine Art Soldat in der Kaserne. Und manchmal hat es dort mehr und manchmal hat es dort weniger. Aber grundsätzlich warten alle auf den Einsatzbefehl. Mir hat irgendwie das Bild gefallen. Also ich bin nicht so militant, aber ich habe es vom Denken her schön gefunden. Oder? Mein Geld ist eigentlich permanent im Fluss für die Projekte, die Gott in mein Leben hineinstellt. Und wenn es halt mal gerade kein offensichtliches Projekt gibt, dann kann es sich auch mal anhäufen. Es ist ja nicht schlimm. Aber es ist nicht das Ziel von irdischem Wohlstand, dass er sich bei mir anhäuft und nicht weitergeht. Sondern er ist immer im Fluss. Er kommt von Gott. Und Gott ist es, was ich mehr begehre als alles andere. Wenn ich ihn habe, habe ich Wohlstand. Wenn ich ihn habe, habe ich Überfluss. Völlig egal, wie mein Bankkonto aussieht. Es geht um ihn und nicht um das, was er gibt. Ich glaube nicht, dass es ein schlechter Gedanke ist, Überfluss zu haben. Ich glaube, es ist ein Wesenszug von Gott. Aber ich glaube, wenn wir den Wesenszug von Gott isolieren und den ganzen Rest von Gott nicht mehr anschauen und nur noch den Überfluss wollen, dann haben wir ein Problem. Dann beten wir auch einen Götz an, weil den Gott gibt es nicht. Wir isolieren den Wesenszug von ihm und ignorieren den Rest. Aber wenn wir Gott haben, haben wir unter anderem auch Überfluss. In allen möglichen Bereichen. Ich werde bei meiner nächsten Predigt mehr auf das Thema Reichtum und Überfluss eingehen. Auch Grosszügigkeit, das schon mal vorwegnahm. Ich glaube, wenn man kann sehen an einer Person, ob der Überfluss, den sie hat, von Gott kommt, an der Art und Weise, wie grosszügig sie damit ist. Es gibt kein Königreich Gottes Überfluss ohne Grosszügigkeit. Das existiert nicht, nach meiner Meinung. Wir sind berufen, zum Gottes Reich zu bauen. Um ihn gross zu machen und seine Liebe zu zeigen, mit allem, was wir haben und mit allem, was wir sind. Ich möchte uns alle ermutigen, lieben wir ihn mehr. als alles, was er uns gibt. Ohne zu verachten, was er uns gibt. Aber es geht nie um das, was er gibt, sondern es geht immer darum, wer er ist. Das Lobpreisteam darf gerne schon mal raufkommen. Mir ist etwas wichtig geworden für heute Abend. Es ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber ich weiß auch nicht, irgendwie hat Gott mir das aufs Herz gegeben, schon bevor ich die Predigt angefangen habe zu schreiben. Wir gehen heute kein Kollektenkörbchen durch, sondern dort beim Ausgang stehen Körbchen, der Twint-Code ist auch dort. Gib, wie wenn es durchgeht. Gib, wie wenn es durchgeht. Ich ermutige dich dazu. Aber ich möchte nicht, dass irgendjemand sagen kann, ja, der predigt bei den Jungen über das Geld und nachher kommt er mit dem Hut rum. Das ist nicht die Absicht. Ich habe im ersten Jahr meines Dienstes da immer gesagt, Gott ist nicht hinter deinem Geld her, sondern er ist hinter deinem Herz her. Und das ist immer noch so. Gott ist hinter dir her. Auch nicht hinter dem, was du hast, sondern hinter dem, wo du bist. Und genau so sollen wir hinter Gott her sein und nicht hinter dem, was er gibt. Amen. Wir gehen in eine Zeit von der Anbetung hinein. Da hinten hat es zwei Personen, die mit euch beten. Wenn ihr möchtet, dass jemand für euch betet, das ist Daniela im grünen T-Shirt und das ist Vivi im nicht grünen T-Shirt. Genau. Geht zu ihnen, wenn ihr mit jemandem möchtet beten. Ich stehe auch da hinten, dürfen da zu mir kommen.